Wir reden über das Evangelium von Jesus Christus und zwar, wie es ankommt oder nicht ankommt in der postmodernen und multireligiösen Gesellschaft. Also lassen wir mit einem Satz zusammenfassen, einem biblischen Satz, was Evangelium ist. Da heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit verkündet werde. Also komprimierter kann man es eigentlich nicht sagen. Tolle Nachricht, gute Nachricht, Gott will alle. Das muss eigentlich weltweit Jubel auslösen und bei denen, die es begriffen haben, uns weiter sagen, nur Freude, wir haben die beste Botschaft der Welt und wir haben eine gute Nachricht, eine rettende Nachricht für alle, alle. Aber nun weiß ja jeder, es gibt auch Widerstand. Und warum gibt es eigentlich diesen Widerstand? Warum ist da nicht so rundum Jubel? Und weil es auch Widerstand und Ablehnung gibt. Und offensichtlich triftige Gründe, die Miene zu verziehen und zu sagen, für mich ist das keine gute Nachricht. Erlebst du denn, dass auch Christen, die eigentlich von dieser Botschaft leben, dass die plötzlich nicht mehr wissen, ja, ist das eigentlich eine gute Botschaft? Sollen wir die sagen? Muss man die nicht verändern? Müssen wir nicht mehr anpassen? Und so weiter. Also es ist eine Herausforderung. Deshalb möchte ich dieses Thema heute so zuspitzen, ein bisschen zuspitzen auf die Frage, ja, das Evangelium von Jesus Christus in der postmodernen und der multireligiösen Gesellschaft. Ich habe zwei Teile. Im ersten Teil will ich die Herausforderung für uns Christen heute zeigen. Und zwar einmal, was kennzeichnet eigentlich unsere Gesellschaft als postmodern, ist ja so ein Schlagwort, und was kennzeichnet unsere Gesellschaft als multireligiös. Also los, erstens, postmodern. Um es knapp zusammenzufassen, sagen wir so, in der Postmoderne oder den Menschen, die beeinflusst sind, eine Zeit ist ja nie nur immer so, dass sie alle gleich ticken. Aber da gibt es ein paar Leute, die so denken und die mehr oder weniger Einfluss haben und die auch Anhänger gewinnen. Und was ist typisch für postmodernes Denken? Postmodernes Denken ist vielleicht im Kern die Aussage, jeder hat seine eigene höchstpersönliche Wahrheit. Es gibt keine für alle verbindliche Wahrheit. In der Moderne, da hat man gestritten um die Wahrheit. Aber man hat gestritten, weil man der Überzeugung war, es gibt eine Wahrheit, es lohnt sich also der Streit. Postmoderne heißt, also der Streit ist von gestern, der ganze Ärger lohnt sich gar nicht. Richtet euch doch nicht auf, jeder hat seine Wahrheit, da muss man nicht streiten darüber. Das ist nennt man Relativismus, wenn man das so zurücknimmt, das ist nicht absolut, das ist nicht für alle gleich verbindlich. Interessant ist nur, wenn man den Satz mal nimmt, es gibt keine für alle verbindliche Wahrheit, jeder hat seine eigene persönliche Wahrheit. Dieser Satz ist ja ein Satz, der beansprucht, für die ganze Zeit und Gesellschaft zu gelten. Moment mal, sagt man da. Wenn das wahr ist, dass es keine für alle verbindliche Wahrheit gibt, dann gilt das ja auch für diesen Satz. Dann ist ja auch die Behauptung, es gäbe keine für alle verbindliche Wahrheit, jeder hat seine eigene Wahrheit, eine Aussage, die man zurücknehmen muss. Das ist doch in sich widersprüchlich. Ist das nicht zu Ende gedacht? Was ist da los? Nun gut, also, dass das widersprüchlich ist, das disqualifiziert das doch nicht, denn das Leben ist eben widersprüchlich. Das Leben angucken, ist nie logisch. Das Leben ist voller Widersprüche und wir arrangieren uns damit und leben auch so. Nur jetzt merkt man, dass wer diesen Satz bestreitet, dass es keine allgemeine Wahrheit gibt, sondern jeder seine persönliche Wahrheit hat, dass dieser Satz als allgemein wahr bezeichnet wird, das merkt man daran, dass wer ihn bestreitet, der kriegt Gegenwind. Da ist dann plötzlich keine Toleranz den Intoleranten. Also Intoleranz sind dann die, die sagen, Moment mal, es gibt vielleicht doch eine Wahrheit, die für uns alle gilt und es lohnt, danach zu fragen und zu forschen und vielleicht auch darüber zu diskutieren und zu ringen, was ist diese Wahrheit? Wenn man sagt, also wer das in Frage stellt, dass es keine Wahrheit gibt, der verdient keine Toleranz, dann verschärft das natürlich ein Klima von Intoleranz. Und genau das erleben wir ja praktisch heute. Die subjektiven Wahrheitsansprüche werden ziemlich aggressiv durchgesetzt, vorgetragen und versucht durchzusetzen. Und das gilt ziemlich für alle Bereiche. Und was Klimathema nimmt und Klimaaktivisten, das ist schon heftig. Ob man den ganzen Bereich von Agenda nimmt, auch da geht es nicht so sehr gemütlich und tolerant zu. Man konnte das auch bei Pro und Contra Corona-Maßnahmen sehen. Und zwar auf allen Seiten. Das war nicht spaßig. Also die Logik, es gibt keine für alle verbindliche Wahrheit, jeder hat seine Wahrheit, führt also offensichtlich jedenfalls nicht dazu, dass hier Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle über alle ganz fröhlich sind, sondern hau drauf, ist ziemlich intolerant im Augenblick im Gange und viele klagen darüber, dass es unsere Gesellschaft zerreißt. Also das ist postmodern mal ganz konzentriert charakterisiert. Ja, gleich nachher fragen wir, was heißt das jetzt für die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus? Vorher wollen wir fragen, was kennzeichnet unsere Gesellschaft als multireligiös? Und mein Gut, da gibt es jetzt mehrere Faktoren, die besonders sind. Also früher, da war Buddhismus, das war in Asien, auch Hinduismus in Asien. Und wer Fernreisen machten, das waren die Reichen, die konnten mal geschäftlich oder sogar in Urlaub dahin fahren, lernten dann fremde Religionen und Kulturen kennen. Das ist aber alles inzwischen im globalen Dorf in die Nachbarschaft gerückt. Buddhismus gibt es bei uns, durch die Globalisierung, einfach durch den Verkehr, Austausch, aber auch durch die Migrationsströme ist Islam ganz, ganz präsent. Vorher wusste man von Islam, aber so massiv, wie man es heute erlebt, das ist neu. Also die Hochreligionen sind präsent. Aber jetzt nicht nur, multireligiös heißt jetzt nicht nur, es gibt ja jetzt auch noch Buddhismus, der Modereligion auch bei uns unter manchen Kreisen ist, oder der Islam, der ziemlichen Einfluss hat, sondern es gibt auch in der Zeit, die vom Individualismus geprägt wird, und wir lieben das ja, unsere Zeitgenossen lieben das, da ist es eigentlich gang und gäbe, dass jeder sich seinen eigenen Religionscocktail mischt. Man muss nicht Buddhist sein oder Muslim oder Christ oder irgendwas anderes, sondern man nimmt hier ein bisschen da ein bisschen und aus der Esoterik und mischt das zusammen zu einem Cocktail, der mir schmeckt. Ein sehr einflussreicher und bekannter Soziologe, Professor aus der Münchner Universität, der inzwischen verstorben ist, Ulrich Beck, hat 2008 ein Buch geschrieben mit dem Titel Der eigene Gott. Und in diesem Buch hat einen Untertitel über das Gewaltpotenzial, das in den Religionen steckt, sehr, sehr kritisch, besonders gegenüber den monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam. Und er sagt, in diesen Religionen steckt ein Gewaltanspruch, die sagen, Gott gilt für alle, er hat alle geschaffen und er liebt alle. Aber wer das nicht glaubt, der ist für sie im Grunde kein Mensch. Und dann sagt er, aber zum Glück haben diese großen monotheistischen Religionen nicht mehr allein den Einfluss. Im Gegenteil, es scheint, dass die doch mehr oder weniger abgewirtschaftet haben und dass jeder sich seinen eigenen Religionscocktail mischt. Die Leute sind da anders unterwegs heute. Man nimmt ein bisschen hier, ein bisschen Inkarnation, wir kommen noch mal wieder, ein bisschen Islam, Gott ist einer, aber genau kennt man ihn nicht und man bemüht sich, Gebote zu erfolgen, ein bisschen Christen sein, Jesus ist herrlich inklusiv unterwegs und das Ganze mischt man zusammen mit, ich weiß, lebe gesund, am besten mach die Mülltrennung richtig und was ist, so, das ist dann, in der Esoterik ist eine Riesenapotheke und da kann jeder sich das zusammenstellen, was ihm schmeckt und wo er meint. Und Ulrich Beck sagte, das ist eigentlich toll, dass es viele, viele Glaubensformen gibt und viele Gottesbilder, so hat jeder seinen eigenen Gott. Und diese Vielgötterei ist eigentlich die einzige Hoffnung, dass sich die großen, arroganten, aufs Ganze gehenden, totalitären Anspruch, Hochreligionen, nicht dazu Ursache sind, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Also so, der eigene Gott. Also das gehört auch zu multireligiös, beides. Die starke Einfluss der Hochreligion und dann dieser individualistische Religionscocktail. Nun muss man wissen, in Westeuropa sind wir, seit 200 Jahren beginnt das mit der Säkularisierung. Und die Säkularisierung, Verweltlichung, also eine Entmachtung der Religion als Staatsreligion. Das war ja in Europa so. Das Christentum war immer auch von den Herrschenden gewollt. Karl der Große, selbst nach der Reformation, teilte sich das, aber dann galt auch der Grundsatz cuius regio, eius religio, also wer die Macht hat, die Herrschaft hat in einem Fürstentum, in einer Gegend, der bestimmt, was die Untertanen zu glauben haben. Und wenn du nicht dem gefolgt bist, was der Fürst geglaubt hat, oder der König oder der Herzog oder der Graf, dann, je nachdem, wie der gelaunt war, gingst du ins Gefängnis oder wurdest unterdrückt oder musstest das Land verlassen. Und manchmal waren sie auch ein bisschen toleranter und durftest dann auch bleiben. Aber das ist ja erst nach dem Ersten Weltkrieg, ist Trennung von Staat und Kirche und Anfang des 19. Jahrhunderts begann das, was wir Säkularisierung nennen. Und in der Säkularisierung, mit der Enteignung von Klöstern, mit Besitztum, ist zunächst mal ein wirtschaftlicher, politischer Begriff gewesen. Aber damit ging ein Slogan, ein Satz, ein Motto einher. Das heißt, Religion ist Privatsache. Nun, heute versteht man unter dem Satz mehr, das hast du so innerlich und jeder hat da so seinen Glauben. Da redet man nicht drüber und lässt jedem seinen Glauben. Ursprünglich ist der Satz, Religion ist Privatsache, ist ein Freiheitssatz. Der sagt nämlich, Religion ist nicht etwas, was die Regierung entscheidet, was die Menschen glauben müssen. Und wenn sie es nicht tun, dann wird Zwang ausgeübt. Sondern jeder einzelne Mensch hat das Recht, zu entscheiden, was er glaubt. Ein toller Freiheitssatz. Deshalb muss man wissen, erst mit dem Beginn der Säkularisierung am Anfang des 19. Jahrhunderts, also um 1800, ein bisschen davor, danach kamen die großen Aufbrüche, etwa Christentumsgesellschaften, Missionsgesellschaften, Jugendverbände, Bibelgesellschaften. Plötzlich war es möglich, das Evangelium öffentlich zu verkündigen und zu sagen, jeder Einzelne hat das Recht zu entscheiden. Du musst nicht glauben, was der König glaubt. So, und plötzlich wusste man auch, das Evangelium ist eine Einladung. Und man kann Nein sagen, ohne dass man ins Gefängnis muss dafür. Und dass auch das gehört zu einer multireligiösen Gesellschaft, dass sie von der Säkularisierung bestimmt ist, in Westeuropa gilt das, Nordamerika, und Religion Sache der einzelnen Person ist. Also Religion ist Privatsache. Diese Überzeugung, dass Religion Privatsache ist, persönliche Entscheidung, hat sich das Christentum, haben sich die Kirchen dran gewöhnt. Haben sich auch schwer getan, muss man ehrlich sagen. musste gegen manche Staatsreligion-Liebhaber, die die Macht schon nutzten, durchgesetzt werden. Haben sie geschluckt? Mussten sie schlucken? Im Christentum ist das akzeptiert, weil die Christen, nicht zuletzt die Christen, inzwischen begriffen haben, es tut auch dem Evangelium gut. Das Evangelium verträgt keinen Zwang. Und das war ein falscher Weg, es war eine Sackgasse, Staatsreligion, wo man Leute zwingen wollte zum Glauben. An den Folgen leiden wir noch heute. Ich war, als die Tradition abgebrochen ist, gingen die Leute nicht mehr in die Kirche, weil die Polizei sie nicht mehr dahin getrieben hat. Also wer versucht, Evangelium mit Zwang zu verbinden, der versaut alles. Das ist, da kommen wir nochmal drauf. Also in den Kirchen, christlichen Kirchen, hat man sich daran gewöhnt. Jetzt stellt man fest, seit den letzten 30, 40 Jahren, wo Hochreligionen aus anderen Teilen der Welt stärker auch in Europa präsent sind, wie der Islam, da lernt man plötzlich, die denken gar nicht daran, Religion als Privatsache zu verstehen. Der Islam? Natürlich will er, dass einzelne Leute glauben, was der Koran lehrt oder der Islam ist. Aber das Hauptziel ist, das Gebot Gottes, so wie man es im Islam versteht, die Scharia, ins Staatsgesetz umzusetzen. Also das ist das Hauptziel. Denken überhaupt nicht daran, dass Religion sozusagen reduziert wird auf den persönlichen Glauben Einzelner, die anderen dann stehen lassen. Kann man ja studieren in all den Ländern, in denen Islam Staatsreligion ist, Gottes Staat, wie Zwang ausgeübt wird. Bis dahin, dass die Todesstrafe darauf steht, wenn jemand vom Islam abfällt. Das ist übrigens nicht nur im Islam so. Schauen Sie nach Sri Lanka, andere Teile Asiens, auch der Buddhismus, auch der Hinduismus. Schauen Sie nach Indien, man wird als Hindu geboren. Und jetzt gibt es starke Strömungen in Indien, die sagen, also Bekehrung von Hindus, ob nun zum Islam oder zum christlichen Glauben, das ist unter Strafe gestellt, das wird bekämpft, da gibt es heftige Konflikte. Also der Freiheitssatz, der in Europa inzwischen angekommen ist, Religion ist Privatsache, Glaube ist eine persönliche Entscheidung, gilt in den anderen Hochreligionen überhaupt nicht. Und indem diese Hochreligionen auch nach Europa kommen und bei uns präsent sind, spürt man, wir kriegen da ein Problem. Es könnte gefährliche Konflikte geben. Also, soweit mal zu der Beschreibung, was ist postmodern, was ist multireligiös. Jetzt wollen wir fragen, ja gut, wenn das unsere Zeit kennzeichnet, nicht nur, aber auch starke Faktoren sind, mit denen wir zu tun haben, wenn wir das Evangelium weitergeben. Was bedeutet das denn jetzt für das Evangelium, dass wir in unsere Zeit hinein sagen und weitergeben? Wie sollen und können wir es weitergeben? Und da möchte ich 5 Perspektiven kurz anreißen. Ich kann das nur sehr komprimiert machen in diesem Vortrag, aber ich will diese 5 Perspektiven noch sagen. Die erste ist eine Zusage, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Daraus folgen, was heißt das praktisch? Sagen wir dann zweitens, die Gemeinde Jesu, das ist in Kirche im ursprünglichen Sinne, die Gemeinde des Jesus Christus lebt am Ort und sie lebt weltweit. Und aus ihrem Dasein, ihrem Leben am Ort und weltweit wachsen 2 Aufträge. Eine Aufgabe ist der Auftrag der Evangelisation, Weitersagen des Evangeliums. Und der andere Auftrag ist die Aufgabe der Diakonie, die praktische Tat der Liebe. Und als 5. werden wir dann noch zu dem Wort etwas sagen. Ja, wir bezeugen die Herrschaft Gottes in dieser auch postmodern und multireligiös geprägten Gesellschaft. Wir bezeugen die Herrschaft Gottes, aber wir führen keine Kulturkämpfe. Nun, was das heißt, Schritt für Schritt. Also das Erste, wir müssen uns deutlich machen, unser Lebenssatz ist die Zusage von Jesus, Bergpredigt, Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde. ihr seid das Licht der Welt. Bitte, das ist keine Aufforderung. Er sagt nicht, ihr sollt es sein. Ihr solltet es sein. Oder bemüht euch darum. Er sagt, ihr seid es. Wie kann er das sagen? Nun, Christsein ist die Tatsache, dass wir an Jesus glauben, ihm vertrauen, durch ihn Vergebung bekommen, mit Gott versöhnt werden, in einer Personengemeinschaft der Liebe und des Vertrauens mit Jesus leben. Und Licht der Welt und Salz der Erde, das sind ja eigentlich Aussagen, die von Jesus gelten. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. So, dann sagt er, wer mit mir in Lebensgemeinschaft bleibt, ich in euch und ihr in mir, denen spricht er zu, dann seid auch ihr das Licht der Welt. Und interessanterweise, im Neuen Testament wird auch gesagt, dass durch Jesus die Welt erhalten wird. Manche Christen haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Lesen Sie mal in Kolosserbrief, das erste Kapitel, das ist ein großes Christuslied. Da heißt es, er ist das Ebenbild Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn ist alles geschaffen. Er ist das Ziel der ganzen Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Das heißt, durch Jesus wird alles erhalten. Salz der Erde. Das bedeutet ja, Zeit ohne Kühlschränke damals, nicht wahr? Salz brauchte man nicht nur für Geschmack, sondern vor allen Dingen Bewahrung gegen Verfäulnis. Erhalten, das Erhaltende. Ihr seid das Salz der Erde. Dann sagt Jesus, ihr seid der Stoff, der die Welt, die Erde bewahrt vor Verfäulnis und Vergehen. Wie sagen wir? Ja. Weil das ist die Qualität von Jesus. Er ist das Licht der Welt, das die Energie, ohne die überhaupt kein Wachstum, kein Leben möglich ist und auch keine Orientierung. Es wird hell, aber es ist mehr als Beleuchtung, es ist Energie. Und Salz der Erde, er ist der Schöpfer und Erhalter. Und weil Leute, die mit Jesus in Gemeinschaft leben, sagt er, ihr seid auch das Salz der Erde. Also, das ist natürlich toll. Wenn wir das als Zusage für uns zur Kenntnis nehmen und annehmen und sagen, ja, wie lebe ich denn dann? Dann kommt es nur auf eins an. Was Jesus, Johannes 15, gesagt hat, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Darauf kommt es an. Also ganz egal, wie die Zeit ist, ob sie schwer ist, ob sie kontrovers ist, ob sie uns verhauen, ob sie uns verhaften, ob sie uns bejubeln. Wir sind in Jesus. Und er ist das Licht der Welt und er erhält die Welt. Und er wird sie vollenden, er wird wiederkommen, in Herrlichkeit, Gericht halten, neuen Himmel und neue Erde schaffen. Aber jetzt leben wir in Gemeinschaft mit ihm und er sagt uns zu, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Mann, sagen wir. Das ist aber eine fette Zusage. Wie wird das praktisch verwirklicht? Und da bin ich beim Zweiten. Diese Verwirklichung geschieht dadurch, dass die Gemeinde lebt. Am Ort und weltweit. Es geht gar nicht zuerst ums Tun. Natürlich, wenn man lebt, dann tut man was. So ein Baby, das gerade erst lebt, schreit und strampelt. Also gut, aber zunächst mal ist es das Sein. Eine Ortsgemeinde lebt. Christen, Gott hat keine Einzelkinder. Menschen bekehren sich zu Jesus, glauben ihm. Er fügt sie zusammen zu seinem Leib, zu seiner Lebensgemeinschaft, seiner Gemeinde. Und das ist am Ort. Klar, ich kann mich ja nur treffen mit denen, die ich mich treffen kann, in Reichweite sind. Und wir leben unter der Herrschaft des Jesus Christus und wir leben nach seinem Wort. Wir lesen sein Wort alleine und gemeinsam legen es aus und in der Kraft des Heiligen Geistes, weil er selber da ist, der dreieinige Gott, in der Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir es praktizieren in unserem Alltag. Und diese Gemeinde, die so am Ort lebt, die stärkt ihre Glieder durch biblische Lehre und Seelsorge. vom ersten Gemeinde an, Apostelgeschichte 2, Jerusalem, sie blieben beständig in der Apostellehre. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. So, was Jesus gesagt hat, getan hat, die Ankündigung vorher im Alten Testament, die Auswirkungen nachher in den Apostelbriefen, das ist das Wesen der Gemeinde. Wir stärken uns gegenseitig durch biblische Lehre und Seelsorge. Und dazu gehört, dass wir auch die Gemeinde, die Gemeindeglieder stärken, in der Nachfolge von Jesus zu leben, selbst dann, wenn in der Umwelt die Gesellschaft, die anderen Menschen, mit denen sie leben, in Familie, im Büro oder weiß, in der Fabrik, an der Uni, in der Schule, anders leben. Also wenn es Gegenwind gibt, wenn es Widerstand gibt, auch gegen den Strom der Mehrheitsgesellschaft. Und es gehört auch dazu zu kapieren, in unserer Zeit besonders, wo viele Christen meinen, Gottesdienst, das wäre nicht so wichtig, wir könnten da auch im Internet was abgreifen und das zu Hause für sich alleine machen und so. Nein, in der Bibel heißt es, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Körper. Das Lob Gottes geschieht mit dem Körper. Interessant, ne? Nicht nur seelisch, mit dem Körper. Und deshalb ist die Gemeinde des Leibes Christi, die Einheit mit Jesus, ist immer ein Körper, der auch physikalisch, körperlich zusammengehört. Eine körperlich real gelebte Gemeinschaft, die sich zum Gottesdienst trifft, die sich zum gemeinsamen Beten trifft, die auch sich diakonisch hilft, die auch in der Seelsorge zusammenkommt, oder vier Augen, oder sechs Augen oder wie auch immer, miteinander spricht, aber körperlich. Und gemeinsam Gott lobt, laut singt und die Hände faltet oder die Hände hebt und so, das ist dann, geschieht alles mit dem Körper. Und jetzt, das ist die Gemeinde am Ort. Aber jetzt gehört dazu, dass diese Gemeinde glaubt und bekennt, dass sie Teil der einen weltweiten Gemeinde des Herrn Jesus Christus ist. Diese weltweite Gemeinde lebt in allen Völkern und Kulturen weltweit. Im alten apostolischen Glaubensbekenntnis, da sprechen wir vielen evangelischen Gottesdienst wird das regelmäßig gesprochen, Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist, die eine heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt eine Kirche, eine Gemeinde. Kirche besteht aus Menschen. Es ist nicht primär ein Gebäude, es sind Menschen. Und es gehören alle dazu, die durch Jesus Vergebung der Sünden bekommen haben und durch Jesus Gott ihren Vater nennen und die Jesus als ihren Herrn bekennen und sagen, dir will ich folgen. Und da gehören wir mit in einem Leib, sagt die Bibel, also organisch notwendig zusammengebunden mit den Jesus-Nachfolgern in China und in Nord- und Südamerika und in Russland und der Ukraine und wo auch immer zusammen. Andere Kulturen, andere Sprachen, andere Hautfarben. Aber das ist unsere Familie, unser Körper, in dem wir leben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Gemeinden nicht nur am Ort leben, sondern auch sich bewusst sind, wir sind ein weltweiter Körper, verbunden in Jesus Christus. Wir empfinden die Schmerzen, dass es Glieder gibt, die jetzt in den Gefängnissen schmachten oder Konzentrationslager, die getötet werden, weil sie Jesus nachfolgen. Und wir leiden mit ihnen und empfinden die Freude, wenn irgendwo Gemeinden gegründet werden, Menschen zum Glauben kommen und Leute fröhlich das Evangelium weitersagen. Also wir freuen uns miteinander, aber wir haben, das ist unsere DNA. Wir leben am Ort verbindlich, körperlich zusammen unter dem Wort Gottes und der Gegenwart des Geistes. Und wir leben mit einem weltweiten Horizont in der Gemeinschaft. Deshalb sind die Christen alle immer gut in der Geografie. Weil die interessiert das, was in der Mongolei passiert. Und irgendwo in Lateinamerika und irgendwo in Afrika. Und das ist toll zu erleben, was heute da passiert. So, das ist das, also, wie leben wir in einer auch wirklich vielleicht schwierigen Situation, Manche empfinden das mit postmodern doch sehr anstrengend und mit multireligiös und all diese Konflikte, diesem Durcheinander. Zunächst einmal sagen wir, wir leben es als Gemeinde am Ort unter der Herrschaft Jesu, als Ortsgemeinde und weltweiter Leib Jesu Christi. Wir existieren, wir sind. Es geht nicht zunächst mal um das, was wir im Einzelnen jetzt tun, aber aus dem Sein folgt natürlich auch ein Tun. Was sind die Hauptaufgaben? Und ich nenne jetzt mal die beiden. Also als drittes reden wir jetzt über den Auftrag der Evangelisation. Ja, es gehört zum Leben der Gemeinde. Sie verkündigt auf alle mögliche Weise, persönlich und öffentlich, das Evangelium von Jesus Christus. Das ist gar nicht kompliziert. Das Evangelium hat einen Inhalt, der heißt Jesus Christus. Denn das Ziel der Verkündigung des Evangeliums ist ja, dass Menschen, die es hören, Vertrauen fassen und eine Lebensbeziehung mit diesem menschgewordenen, gekreuzigten, auferweckten, zur Rechten Gottes erhöhten, eines Tages wiederkommenden, lebendigen Herrn Jesus Christus eingehen. Und dann müssen sie halt wissen, sie können ja nicht an Jesus, mit Jesus sich verbinden, wenn sie nicht wissen, wer er ist. Durch ihn ist die Welt geschaffen, in ihm ist sie erhalten, in ihm wird sie vollendet. Er ist der Richter, aber er ist der Retter, der selber das Gericht am Kreuz trägt. Und der Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also nicht irgendwie, Gott will alle, und sondern er will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und worin besteht die Erkenntnis der Wahrheit? Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, Messias Jesus, der für uns gestorben ist, sich gegeben hat, uns mit Gott versöhnt. Und diese Botschaft soll allen gesagt werden. Das ist grundlegend für die Gemeinde, ganz egal, in welcher Zeit sie lebt. Die Gemeinde, in der Gemeinde rufen wir alle Menschen, die sich noch nicht mit Jesus verbunden haben, zur Umkehr in die Nachfolge des Herrn Jesus. Und jetzt, in welcher Weise tun wir das? Kann auf ganz verschiedene Weise, kann öffentlich passieren, kann persönlich geschehen. Wichtig ist, dass wir kapieren, die Art und Weise, wie das Evangelium angeboten wird, ist Bitte. Darum bitten wir an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott, sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wir bitten. Wir haben keine Zwangsmaßnahmen, wir manipulieren nicht, wir kommen nicht hintenrum durch die Brust ins Auge, wir bitten. Bitten kann man annehmen und wir hoffen, dass die Bitten angenommen werden. Das ist unser tiefer sehnlicher Wunsch. Aber bitten kann man auch ablehnen. Schauen Sie mal in die Bibel, wie die Reaktion auf die Verkündigung Jesu war. Die einen haben ihm geglaubt und sind froh geworden und Hilfe erfahren, die anderen haben seine Tötung beschlossen. Schauen Sie mal in die Apostelgeschichte, wie die Reaktion war auf die Verkündigung der Apostel, wenn sie das sagten. Da waren die einen, die sagten, Halleluja, mein Herz ist offen, Jesus ist der Retter. Und die anderen sagten, das ist doch Quatsch, das ist der Irrlehrer, das ist böse. Da flogen sogar manchmal die Steine und die wurden vertrieben. Wo das Evangelium verkündet wird, ist immer eine Spaltung, unvermeidlich, weil es gibt keinen Zwang. Das Ja Gottes kommt. Du bist geschaffen, du bist erhalten, du bist geliebt. Gott geht ans Kreuz für dich. Er möchte dich zurücklegen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich würde sagen, okay, kein Bedarf. Bin schon okay. Komm auch so zurecht. Mir fehlt nichts. Braucht Gott nicht. Ganz viele Menschen ticken heute so. Da stehen Christen da, denken, ja, und jetzt habe ich was falsch gemacht. Müsste ich das anders machen? Das war immer so. Du kannst deine Bitte vortragen, du kannst sie hoffentlich gut begründen. Du kannst sie den Menschen nahebringen, sie kannst sie unterstützen mit deinem Leben, damit sie denken, dass du bist ehrlich und das ist stimmig, das ist glaubwürdig. Aber du kannst niemanden zwingen. Du wirst erleben, dass die einen Ja sagen und die anderen Nein sagen. Also Bitte ist die Form der Verkündigung des Evangeliums. Und die Gemeinde vertraut, wir vertrauen darauf, dass das Wort Gottes wirkt und dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Ja, die Verheißung ist da, das Wort Gottes kommt nicht ohne Wirkung zurück. Aber die Gemeinde, wir rechnen auch illusionslos mit Widerstand und mit Feindschaft. Manche sind da überrascht. In Zeiten der Staatsreligion, da war der Widerstand gegen Christen, die christlichen Glauben ja verboten. Da gingen die Leute in den Knast, da kam die Polizei, wenn dagegen was. In diesen Jahrhunderten hat die Christenheit in Europa sich verwöhnen lassen und hat gemeint, Freiheit der Christen bestände darin, dass ihnen niemand widersprechen dürfe. Das war ein Missverständnis. Wir haben alle Freiheit in unserem Land, aber es gibt keine Freiheit auf Widerspruchslosigkeit. Also niemand von uns hat ein Recht, dass was er auch immer sagt in Freiheit, dass dem nicht widersprochen dürfte, werden dürfte, dass das nicht abgelehnt werden dürfte. Und ich habe den Eindruck, manche Christen müssen sich da heute erstmal dran gewöhnen, dass das ganz normal ist, dass wenn sie etwas für etwas stehen, etwas sagen, dass sie widerstreben. Und heute spüren wir, wo manche sich die Augen reiben und so, hätte ich gar nicht gedacht, dass es zum Teil eine steife Brise an Widerstand gibt. Und dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Selbst bei uns nicht, obwohl wir keine Verfolgung haben, wie in anderen Teilen der Welt, wo wirklich mit Gewalt Christen Widerstand erleben. Also, der Auftrag der Evangelisation, also des Weitersagens des guten Evangeliums von Jesus Christus für alle Menschen, das gehört zum Sein der Gemeinde. Und da können die Zeiten sein, wie sie sein mögen, auch postmodernistisch angestrichen oder imprägniert oder multireligiös. Selbstverständlich, das ist normal. Das Evangelium ist nie in Situationen gekommen von einem Anfang, wo sozusagen ein Vakuum war, sondern die Leute glaubten immer schon an irgendwelche Götter und sehr verquere zum Teil. Nun, der weitere Auftrag, der daraus gibt, ist dann, das wäre der vierte Punkt jetzt, der Auftrag der Diakonie. Aber da will ich ein ganz schlichtes Wort euch aus dem Galaterbrief Kapitel 6, Vers 9 und 10 in Erinnerung rufen. Das ist mit der Diakonie, das heißt also Dienst, und wir verstehen darunter jetzt den Dienst der praktischen Nächstenliebe, der Tat, obwohl die Bibel auch Diakonie, Dienst der Verkündigung des Wortes Gottes kennt. Aber es hat sich bei uns so eingebürgert, dass wir, wenn wir von Diakonie sprechen, wir die praktische Tat der Liebe meinen. Und das gehört zu der DNA der Christen. Also hört, was da Galaterbrief Kapitel 6, 9 und 10 steht. Da sagt Paulus, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Das heißt, das ist sehr realistisch, konzentrischer Kreis. Also sagt, fangt bei denen an, mit denen ihr zu tun habt, in der eigenen Gemeinde. Habt ihr einen Blick, wo Armut ist, wo Krankheit ist, wo man besuchen muss, wo Nöte in den Familien sind, wo Ehen, wo Bedrängnis ist und so. Habt Acht, tut Gutes an jedermann. Das kann sehr praktisch sein. An jedermann heißt aber nicht nur Gemeinde. Es steht hier ausdrücklich, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also Paulus ist da nicht so und sagt nicht, also für die müsst ihr nicht drum kümmern, sondern Entwicklungshilfe, wer weiß wo. An jedermann aber auch. Es darf Kreise ziehen. Die Diakonie beginnt in der Gemeinde und kann je nach Möglichkeiten, die Gott gibt, über die Gemeinde hinaus wirken. Und das ist wunderbar. Und da engagieren sich Christen in ihrer Stadt für Flüchtlinge, für Obdachlose. Und dann gibt es neue Herausforderungen in ganz bestimmten Zeiten. Und das kann man dann beobachten, wie Christen sich engagieren nach Kräften und sich einsetzen und plötzlich entdecken, meine Güte, das ist ja nicht nur eine Aufgabe, die ich tue für die Menschen, die in unser Land kommen, sondern die Welt ist klein, wir fahren in Urlaub, wer weiß wohin der Welt. warum sollte unsere diakonische Arbeit nicht auch einen Welthorizont haben? Und man kennt viel, Christen arbeiten an global operierenden Firmen in Asien, Lateinamerika. Ist doch selbstverständlich, dass diese Christen auch auf den Gedanken kommen, es kann uns nicht egal sein, dass in den Slums Millionen in Armut versinken. In welcher Weise können wir beitragen? Also, Diakonie zieht dann Kreise. Das ist wunderbar. Nun muss man allerdings auch ein paar Dinge bemerken. Ich merke manchmal, dass manche Christen eine sehr zweifelhafte Sicht haben, warum sie denn das Gute tun. Das Gute tun wir als Christen nicht, weil wir damit sozusagen die Leute ködern wollen, dass sie auch uns das Evangelium abnehmen. Man wird nicht glaubwürdig dadurch, dass man sich sozial engagiert und die Leute dann sagen, ja, jetzt kannst du uns erzählen, was du glaubst. Wir tun den Menschen Gutes, weil sie Not haben. Und wir tun ihnen Gutes, weil sie lieben. Sonst ist Paulus sagt das, wenn du redest und hast der Liebe nicht, dann ist es Blech. Und wenn du deine Habe den Armen gibst und hast keine Liebe, so ist es nichts Nütze. Es ist kein Konzept, dass eine Gemeinde relevant wird gesellschaftlich und sich selber rausputzt und meint, glaubwürdig zu werden. Wir werden glaubwürdig alleine dadurch, dass Gott sich zu uns stellt, uns die Kraft des Heiligen Geistes schenkt und sein Wort so wirken lässt, dass Menschen es im Herzen aufnehmen, im Gewissen getroffen werden. Aber den Dienst der Liebe tun wir aus Liebe. Als Tat der Liebe, weil Gott diese Menschen liebt. Ich will auch noch eins sagen, wo ich ein bisschen kritisch heute drauf schaue. Wir sagen, ja, unsere Aufgabe ist nicht ewig mit dem Wort jetzt die Leute zu belatschen. Es gibt ja schon so viele Worte und wer glaubt uns denn schon? Wir wollen die Gesellschaft verändern. Große Programme von Gesellschaftstransformation. Nichts dagegen. Wenn die Gemeinde so lebt und arbeitet, dass die Wirkung ist, dass das Umfeld sich positiv verändert. Das ist in der Geschichte passiert. Es gäbe heute keine Krankenhäuser, wenn die Christen nicht angefangen hätten, Kranke zu pflegen. Heute ist das säkular allgemein so. Das ist angefangen bei den Christen. Aber wenn man Gesellschaftsveränderung als Programm predigt, dann gibt es zwei Dinge, die man beantworten muss. Was ist das Ziel? Haben wir wirklich die Aufgabe, sagen wir, eine gerechte Gesellschaft zu bauen? Bisher sind alle Ideologien, ob rechts, Nazis oder links, Kommunisten, die das Paradies auf Erden schaffen wollen, haben ein Ende in Blut und Tränen gehabt. Denn sie haben das zweite Problem alle lösen müssen. Das müssen auch die Gesellschaftstransformation wollen, lösen. Was mache ich mit den Menschen, die nicht freiwillig mitmachen? Ne? Manche sind begeistert und sagen, wir machen mit. Okay, kannst du was stemmen? Kannst du politisch was verändern? Aber es wird immer viele geben, die sagen, ohne mich. Und wenn du die Gesellschaft verändern willst, dann musst du ja alle irgendwie erreichen. Und so war das in all diesen Systemen, die das Paradies auf Erden, die gerechte Gesellschaft und so, die klassenlose Gesellschaft versprochen haben, die nicht freiwillig mitgemacht haben, sind dann in die Gulags und KZs gewandert. Dann muss man plötzlich wieder mit Zwang arbeiten. War übrigens auch in der Geschichte des Christentums so, in der Staatsreligion. Auch die Täufer haben mal im 16. Jahrhundert in Münster versucht, das Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Das endete in Strömen von Blut, in Terror und Polygamie. Weil in dem Augenblick, wo du die Gesellschaft verändern willst, musst du auch die mitnehmen, die nicht wollen. Und dann kommt Gewalt und Zwang ins Spiel. Das Evangelium Jesus wird die Gesellschaft verändern. Er wird wiederkommen, die Toten auferwecken. Und er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. Er wird alle Tränen abwischen. Da wird Lüge und Sünde nicht mehr sein, auch kein Schmerz mehr. Aber nicht wir schaffen es. Aber weil er das schafft, deshalb dürfen wir jetzt, ohne zu resignieren, fröhlich die kleinen Puzzleteile zusammenfügen. Nichts ist für die Katz. Und die Leute sagen, lohnt sich doch gar nicht, ist alles Tropfen auf heißen Stein. Sagen wir, Jesus sagt, nein. Alles, was du im Gehorsam und aus der Liebe von Jesus tust, ist ein Stück im Puzzle. Jesus sorgt fürs Ganze. Großartig hat der Apostel Paulus das am Schluss des 1. Korintherbriefs, Kapitel 15, gesagt, Vers 58. Da hat er von der Auferstehung Jesu geredet und was das bewirkt, wenn er wiederkommen wird. Und dann schließt er mit einem ganz nüchternen, praktischen Alltagssatz. Darum seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in der Arbeit für den Herrn, weil ihr ja wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. In dem Herrn. In dem Herrn. Das heißt, ich muss nicht die Welt retten und erneuern, das macht er. Wir werden nicht die klassenlose Gesellschaft Gerechtigkeit machen, aber wir werden kleine Puzzleteile von Versöhnung, von mehr Gerechtigkeit, von Tränen abwischen. Wir werden das tun, ja, es lohnt sich. Und wenn man die Lust verliert und müde ist und resigniert, wenn man denkt, ach, die Rückschläge sind größer als das Vorwärtskommen, dann wissen wir, wir schaffen es nicht, er schafft es. Und deshalb ist nichts vergeblich, was jemand in seiner Familie tut, in seinem Stadtteil tut, in seiner Gemeinde tut. Und wenn einer die Gaben dazu hat, auch weltweit bewegen kann. Nichts ist für die Katz. Was für eine Hoffnung in den schweren Zeiten heute, wo die Probleme auch so schwer sind. Brauchen wir Leute mit einer solchen soliden Hoffnung. Denn die Idealisten von heute, die Welt retten mit ihren Patentrezepten, sind oft die Menschenverächter von morgen. Weil wenn sie enttäuscht werden, dann schreien sie nach Gewalt. Und nicht selten waren die Revolutionäre, die idealistisch rangegangen sind an die Welt der Gerechtigkeit, dann die Terrorherrscher, die die KZs aufgemacht haben. Und das immer gerechtfertigt haben, dass man im Übergang und zwischendurch auch mal hart, nein, nein, der Zweck heiligt die Mittel nicht. So. Also, wir brauchen beides und die Bibel gibt uns da Hilfe. Sie gibt uns einerseits den Impuls der Hoffnung, weil Jesus kommt und den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Deshalb dürfen wir Gas geben und müssen uns nicht entmutigen lassen, auch in den diakonischen Diensten. Auf der anderen Seite gibt es einen Vorbehalt, wo die Menschen durchdrehen und sagen, wir müssen die bessere Welt schaffen und das schaffen wir auch. Wir schaffen das, wenn wir nur zusammenhalten. Dann sagen, also tritt mal auf die Bremse, pass mal auf. Es ist immer in totalitären Gefängnissystemen geändert, wenn die Gutwilligen das Konto überzogen haben. Also die Hoffnung auf den kommenden Herrn ist beides. Gaspedal der Hoffnung und Vorbehalt. Bremse. Nun, wer immer auf der Bremse steht, der kommt nirgendwo hin. Aber wer immer aufs Gaspedal tritt, der hängt bald mit der ganzen Kiste vorm Baum. Es gehört schon beides zusammen. Der Impuls der Hoffnung, aber auch der Vorbehalt, der uns nüchtern macht. Nun, ich will noch das Letzte sagen. Also, wir leben in einer möglicherweise herausfordernden Zeit, die postmodern gekennzeichnet ist, wie wir sagten, und multireligiös auch gekennzeichnet ist. Wir leben als Gemeinde, als Salz unter der Zusage, Licht der Welt und Salz der Erde. Wir leben als Gemeinde am Ort und wir leben weltweit. Und es ergeben sich die Hauptstränge der Aufgabe Evangelisation und Diakonie. Und ich will als Letztes noch sagen, ja, wir bezeugen, mag unsere Zeit herausfordernd und kompliziert sein, wir bezeugen die Herrschaft Gottes. Jesus ist auferstanden, sitzt zur Rechten Gottes. Aber wir führen in unserer Gesellschaft keine politischen Kulturkämpfe. Gut, Christen beteiligen sich an der Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zum Wohl der Menschen, wenn dazu Möglichkeiten bestehen. Das finde ich toll. Demokratien, freiheitliche Demokratien laden Christen ein zur Mitgestaltung. Aber wir streben keinen Gottesstaat an. Das war die Vergangenheit, Staatsreligion des Christentums. Das sehen wir im Islam. da wollte und da will man, jeder auf seine Weise, Umsetzung dessen, was man als Gebot Gottes erkannt hat, in Staatsgesetz. Und das dann auch mit Zwang durchsetzen. Zwang verträgt sich nicht mit dem Evangelium. Staatsreligion war eine Fehlentwicklung. Deshalb, wir leben, wir tun, was wir können in den Gemeinden, aber wir führen keine gesellschaftlichen Kulturkämpfe, die in Gewalt als Mittel haben gegen andere und ausgrenzen sind. Es kann sein, dass in Demokratien Mehrheitsentscheidungen fallen und Gesetze beschlossen werden, die den Geboten Gottes widersprechen. Was ist dann mit den Christen? Sie werden trotzdem Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie werden das öffentlich bezeugen und sie werden die Konsequenzen tragen. Punkt. Es ist uns nie verheißen als Christen, dass die Mehrheitsgesellschaft, in einer Demokratie entscheidet halt die Mehrheit, anerkennt, was wir als Christen für richtig halten. Und ich befürchte, dass manche Christen sich insgeheim das wünschen, dass sie leben können unter dem Applaus der Mehrheitsgesellschaft. Und wenn dann der Staat andere Gesetze entlässt, die eindeutig gegen die Gebote Gottes sind, das denkt man beim Verständnis von Ehe zum Beispiel, nach biblischem Verständnis eine Ehe, lebenslange Verbindung von einem Mann und einer Frau. Und nicht von zwei Männern und nicht von zwei Frauen. Staatlich aber ist das bei uns so im Gesetz verankert. Okay, jetzt sind auch die Christen hin und her gerissen, auch in den Kirchen. Ja, wenn das doch Gesetz ist, dann müssen wir doch auch und so. Okay, jetzt gilt Gottes Wort. Wir machen keine Kulturkämpfe. Wir erklären nicht andere zu unseren Feinden, aber wir werden fröhlich. So wie die erste Christengeneration. Aus der Kraft des Heiligen Geistes nach dem Worte Gottes gegen den Trend leben. Und die Konsequenzen tragen. Ja. Und wir werden gestärkt dadurch, dass Tausende in anderen Teilen der Welt, die Jesus bekennen und ihm folgen und ihn lieben, für ihren Glauben im Gefängnis sitzen. Wir nicht. Bei uns droht uns kein Gefängnis. Aber sie stärken unseren Glauben in einem Leib. Toll. Ich möchte zum Schluss erinnern an ein Wort, das Paulus schreibt. Ein sehr persönliches Wort im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 9. Da ist er in Ephesus und sagt, da hat er schwierige Zeiten gehabt, aber ich bleibe hier noch. Und dann schreibt er, mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Aber auch viele Widersacher sind da. Und wenn ich in diese Zeit schaue, dann muss ich das sagen. Ja, wir haben offene Türen. Wir haben so viele Möglichkeiten in Europa, in unserem Land, in Deutschland insbesondere, zu reichem Wirken in der Nachfolge von Jesus. Aber es nicht zu leugnen, auch viele Widersacher sind da. So what? Let's go on.